Till Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören, präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Ja, moin und herzlich willkommen. Hier ist die Folge Nummer 20 von Little Schnack, dem Podcast vom Leseforum Oldenburg e.V. Und ich darf euch alle wieder ganz recht herzlich begrüßen, ganz besonders natürlich die, die zuhören. Und wenn ihr gerade bei Spotify, Apple Podcast oder dergleichen unterwegs seid, ihr könnt auch diese Folge wieder schauen. Wenn ihr möchtet, dann bitte einmal rüberwechseln zum YouTube-Kanal vom Leseforum Oldenburg und da könnt ihr zugucken. Denn wir sitzen hier wieder in meinem Wohnzimmer und haben hier daraus ein kleines Videostudio gemacht und versucht so mit Bordmitteln ein paar Bilder zu erstellen, damit man uns auch gucken kann. Ganz herzlichen Dank bei der Gelegenheit für die vielen Rückmeldungen zur letzten Folge. Das macht natürlich großen Spaß und wie ich schon sagte, ein Like oder ein Kommentar und dergleichen mehr ist der Applaus des Podcasters. Ich habe ja hier kein Publikum, von daher weiß ich immer nicht ganz so genau, wie es euch gefällt, aber wenn es dann Likes gibt und dergleichen mehr, dann weiß ich, aha, das ist angekommen und ihr hattet Spaß in der Folge. Das ist natürlich super, also gerne weitermachen, das ist eine sehr schöne Angelegenheit. Und dann habe ich noch einen Dank auszusprechen, denn eine Vereinsschwester hat mir tatsächlich eine ziemlich lange Mail geschrieben mit ganz vielen Ideen, was man hier noch besprechen könnte, wen ich noch einladen könnte, wer hier auf dem roten Stuhl neben mir Platz nehmen könnte. Und ich darf die Bitte gerne nochmal aussprechen. Wenn ihr Ideen habt, wer könnte hier noch Platz nehmen, wen muss man unbedingt mal interviewen, wer hat auch gerne im weitesten Sinne was zu unseren Lieblingsthemen rund um Schreiben, rund um Bücher zu sagen, wer könnte interessant sein oder was für ein Thema fällt euch ein, das hier behandelt werden kann. Ich erinnere mal daran, dass wir in der ersten Staffel hier mal Ulrike Wendt und Marlies Peters da hatten. Die haben über H.C. Andersen in Oldenburg gesprochen und weil sie sich für dieses Thema interessiert haben und dort ein bisschen recherchiert haben. Also auch das ist denkbar. Schreibt mir gerne info@leseforum-oldenburg.de und dann wollen wir gucken, dass wir das in den Redaktionsplan hier irgendwie aufnehmen und da weiterkommen. So, das dazu dann noch eine Bemerkung für alle diejenigen, die jetzt hier eingeschaltet haben und sich fragen, Leseforum Oldenburg, was ist denn das überhaupt? Ganz einfach, wir sind der größte Autorinnen- und Autorenverein westlich von Bremen. Hier treffen sich also Menschen, die selber gerne schreiben oder auch die gerne mit Leuten zusammen sind, die schreiben, die Kultur hautnah erleben möchten, hier regional. Und wir sind offen für alle. Also bist du jemand, der auch schreibt, der in seinem Kämmerlein sitzt und sei es ein Gedicht, eine Kurzgeschichte oder ein Romanprojekt verfolgt, völlig wurscht, sei es, ob du nur für dich schreibst oder für Bruder, Schwester, Tante, Onkel oder ob du Ambitionen hast, gerne veröffentlichen möchtest, die literarische Weltherrschaft anstreben, alles gerne genommen. Wir freuen uns über jede Person, die sich für uns interessiert und die Lust hat, hier unsere Community zu bereichern. Wir treffen uns immer am zweiten Dienstag im Monat in der Gaststätte Mephisto im Artillerieweg in Oldenburg. 19 Uhr, Eintritt ist frei, gerne dazukommen. Es gibt immer eine Lesung, außer im Dezember, da machen wir Weihnachtsfeier. Und im Anschluss daran sitzen wir noch auf dem Bierchen zusammen und klönen und ihr seid alle herzlich willkommen. So, das, was wir da hinterher so machen, das nennt sich ja immer wieder Stammtisch. Und ich wollte schon mal, diese Vokabel klingt so ein bisschen nach 50er-Jahre-Charme so, ne? Die verrauchten Kneipen, wo die Leute aus dem Kohlenschacht da irgendwie oder hier aus dem Hafen sitzen und die Bier und Korn vor sich stehen haben. Ich wollte mal eine neue Vokabel suchen. Ich glaube, ich werde mal die KI fragen, ob sie eine Idee hat. Und da sind wir dann auch schon beim Thema der heutigen Folge, denn ich habe einen Gast eingeladen für diese Folge Nummer 20, den ja einige von euch schon kennen, denn er war vor 2 Jahren, glaube ich, war es ungefähr, bei uns und hat uns einen Vortrag gehalten über die künstliche Muse. Die Frage nämlich, dieser Geist, der aus der Flasche ist, die KI, der da auch nicht wieder reingeht, da so viel kann man, glaube ich, heute sagen, was macht das mit uns? Was macht das mit uns, die wir gerne schreiben? Ist das ein Gegner oder ist das vielleicht ein Helfer? Kann der uns unterstützen oder ringt der uns irgendwie nieder? Das haben wir damals schon gehört, aber seitdem sind 2 Jahre vergangen und 2 Jahre sind in der KI eine Ewigkeit und deswegen Grund genug, ihn nochmal einzuladen und dieses Thema zu vertiefen. Und ich freue mich, dass er gekommen ist. Herzlich willkommen, Stefan Wellmann.
Schönen Dank.
Du bist ja heute aus Osnabrück angereist, ne?
Ja.
Aber sonst waschechter Niedersachse, kann man sagen, in Hannover geboren,
genau.
Hier aufgewachsen und jetzt wohnhaft in Osnabrück.
So ist es.
Ja. Ja. Jetzt kannst du den ersten Pluspunkt des heutigen Tages gewinnen, ja. Nämlich indem wir mal ganz kurz die Frage stellen, welche Stadt ist denn cooler, Osnabrück oder Oldenburg?
Na? Natürlich Oldenburg, wenn man hier durch den Sizilienbereich geht, an meinem alten Gymnasium vorbei, sehr schön. Osnabrück hat eine sehr schöne Altstadt.
Das stimmt.
Das ist, da gibt es hier nur eine Straße oder zwei, aber ja, wenn man das Paket zusammen hat, ist es super, finde ich.
Ja, absolut. Also ich kann da ja mitreden. Ich
und der VfL Osnabrück spielt ein bisschen höher, das so nebenbei.
Das stimmt, genau. Aber in Oldenburg, wenn die erstmal ihr neues Stadion haben, dann geht das hier ab wie
Schmitz. Es liegt am Stadion. Es liegt am
definitiv. Stadion. Also Bremer Brücke ist schon ein Erlebnis. Ja. Ich habe ja auch lange da gewohnt, ja. Und war ein paar Mal zu Gast, auch wenn mein Herz ja grün-weiß schlägt. Aber trotzdem konnte ich mich dem nicht entziehen. Gut, also das dazu. Wie war das denn so, hier in Oldenburg für dich aufzuwachsen?
Normal. Also, das ist jetzt komisch, was soll ich dazu sagen? Es war so. Also, viel Rad gefahren. Ne? Ich bin hier im Oldenburger.
Immer mit Gegenwind vermutlich.
Natürlich, jeden Tag zur Schule. Ich war im Oldenburger Turnerbund, ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Fußball gespielt bei Tura Oldenburg und Platten gehört. War damals viel im Renaissance und im Edshorner, in Edshorn, als es den noch gab, Schluchz und viel gelesen natürlich. So.
Ja. Ja, ganz normal. Genau, du bist ja heute ja, durchaus ambitionierter Literat, kann man sagen. Du schreibst relativ viel, veröffentlichst auch eine Menge. Dieses Künstlerische, ist dir das so von den Eltern in die Wiege gelegt worden? Haben die das unterstützt oder einfach nur nicht im Weg gestanden?
Ja, eher Letzteres. Also künstlerisch und irgendwas war so gar nicht so. Meine Mutter hat viel gelesen, aber ich habe dann tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, ein, zwei Impulse in der Schule bekommen.
Okay.
So einmal im Kunstunterricht und einmal im Deutschunterricht, aber so ein Spezialseminar zu Lyrik. Und ansonsten ist das an mir alles schön vorbeigegangen und hat sich erst nach dem Abitur entwickelt.
Wieso überhaupt schreiben? Warum nicht musizieren oder malen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das kam vom Lesen her und dann habe ich irgendwann mit 18 oder 16... also ich habe ja an einem Gedichtwettbewerb teilgenommen mit 14, 15 Jahren in der Fachzeitschrift Superman und Batman. Und da hat meine Mutter mitgedichtet, also ein bisschen künstlerisches Blut ist da vielleicht doch da. Und da habe ich den ersten Platz gemacht und eine Reiseschreibmaschine gewonnen, Gabriele 2000.
Ach guck, gibt's die noch?
Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Nein.
Nein, ich meine bei dir zu Hause.
Nein, die hat mein Bruder dann mitgenommen und ja, ich hatte dann einen Computer.
Ja, sehr schön. Sehr schön, genau. Also Gabriele 2000 ist hier verantwortlich für eine große literarische Karriere. Das halten wir mal fest. Aber du bist natürlich mit der Zeit gegangen, dazu kommen wir ja noch. Ich habe gelesen, du hast dein erstes Buch mit 17 veröffentlicht. Wie hoch war denn die Auflage und worum ging es überhaupt?
Genau, es waren also Gedichte, bedeutungsschwanger und es war genau eine Auflage mit einem Buch. Das habe ich in der Ostlandstraße in der Druckerei abgegeben, DIN A5 selber geschnitten. Mhm. Die haben das dann zusammengebunden und ich habe das einem Freund zum Geburtstag geschenkt.
Hat er sich gefreut?
Der hat sich gefreut,
ja. Ja, sehr schön. Großartig, sehr gut. Du hast Jura studiert dann, ne?
Genau.
Wie ist es denn dazu gekommen? War das eine Berufung oder eine Notlösung? Oder ist dir nichts anderes eingefallen oder hattest du richtig Bock
alles,
drauf?
Alles zusammen. Eigentlich wollte ich Psychologie und Philosophie studieren und habe gedacht, oh, da kann man nichts mit werden. Eine Fehleinschätzung, wie ich heute weiß. Und dann habe ich Jura studiert. Das hat mich viel weitergebracht im Denken. Ich würde es nicht nochmal studieren wollen. Mhm. So, aber so war das. Und als Jurist hat man ja ganz viel auch mit Schreiben zu tun. Also insofern...
furchtbar viel lesen. Ich habe ja in der 10. Klasse musste ich in Bremen ein Schulpraktikum machen, wie alle 10. Klasse, glaube ich.
Ja.
Und ich habe das am Landgericht gemacht. Die Frau von meinem Mathematiklehrer war da Richterin. Und dann habe ich da in so einem Geschäftszimmer gesessen. Und ich habe immer, damals gab es schon die ersten amerikanischen Rechtsanwaltsserien. Und das fand ich immer geil,
wenn
vor den Geschworenen stand.
Genau, das fand ich auch super. So.
War total super. Und dann habe ich eben gelernt, wie die Richterin, wie die arbeitet. Und dachte, Alter, die sitzt ja nur in ihrem Zimmer und liest Akten. Von morgens bis abends liest sie Akten.
Ja.
Und fürchterlich. Und da habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Keine Lust.
Ja, das habe ich sehr spät festgestellt, dass ich den ganzen Tag in dem Zimmer sitze und Akten lesen. Deswegen bin ich auch nicht Richter, Staatsanwalt oder Ähnliches geworden. Ja.
Dann hat dich dein Leben nach Sachsen-Anhalt geführt für ein paar Jahre, aber zwischendrin, bevor du dann nach Osnabrück gekommen bist, du bist heute im öffentlichen Dienst tätig, warst du als Coach selbstständig, habe ich gelesen. Warum ging es denn da und was waren deine Kunden so? Wer hat dich gebucht?
Das war sehr unterschiedlich. Ich habe einfach irgendwann, als ich hier wieder, also als ich nach Osnabrück zurückgekommen bin, aus dem Osten, habe ich alles an den Nagel gehängt. Das hing auch mit dem familiären Umbruch zusammen und habe gesagt, so, jetzt ist Schluss mit Jura. Und dann habe ich im Prinzip mein Psychologiestudium nachgeholt über Kurse und habe mich sehr stark in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung etc. fortgebildet. Und das waren sehr unterschiedliche Leute, mit denen ich dich so gecoacht habe, ja.
Kommen wir mal zu unserem Thema. Wie gesagt, heute bist du im öffentlichen Dienst unterwegs und machst da, gehst da deinen Verpflichtungen nach. Sowohl privat als auch beruflich. Seit wann bist du das erste Mal eigentlich so richtig mit künstlicher Intelligenz in Kontakt gekommen?
Im Sommer 2022, da habe ich für meinen Arbeitgeber eine Software gekauft, die heißt Neuroflash, und habe angefangen mit Presseartikeln mit KI zu bearbeiten. Also ich wollte einfach Texte, die so sehr einer Form entsprechen, mit künstlicher Intelligenz, schneller schreiben, anders schreiben. Das hat mich irgendwie interessiert. Ne? Mhm. Ich wollte also da so ein bisschen was machen. Und dann kam ja im November 2022 ChatGPT raus. Und das ist ja das, wo man sagt, wenn ein Wort seinen Sinn verdient, und das ist der Wort Game Changer, dann ist das der Moment gewesen.
Definitiv.
Überall, also damals waren ja ohne Ende Sendungen dazu, überall zu sehen, im Fernsehen, zum Beispiel bei Scoble. Und alle Techniker waren baff erstaunt. Also nicht nur der normale Mann, die normale Frau, die es vielleicht im Alltag einsetzt, sondern auch die ganzen Fachexperten, Fachleute waren geflasht, muss man sagen.
Wie Udo Lindenberg sagen würde.
Ja, und seitdem hat sich auch nicht viel am Geflashtsein verändert. Man betrachtet es heute differenzierter. Aber im Prinzip bin ich der ersten Stunde dabei. Ich bin ganz schnell in so einen KI-Club eingetreten, war einer von den ersten 10. So, inzwischen sind da 2000 Leute drin. So, und das hört gar nicht auf. Und ja, und ich habe mich sehr schnell mit dem Thema beschäftigt, Schreiben und KI. Mhm. So, und habe geguckt, was kann die KI, was macht die KI. Und als ich 2023 im Frühjahr 5 Wochen im Krankenhaus gelegen habe, habe ich also mein erstes Sachbuch geschrieben über Schreiben und KI, die künstliche Muse. Und ich sage dann immer, ich hatte links einen Katheter im Arm und rechts mein Handy und habe das ganze Ding mit dem Handy geschrieben. Das war schon sehr strange.
Nicht diktiert, tatsächlich getippt.
Ich hab's getippt sozusagen, ja, mit der Hand ab und zu mal diktiert, aber es ging nicht so gut. Und abends bin ich dann mit dem Gerät dann durch die Räumlichkeiten der Klinik gelaufen und habe das in meinen Laptop übertragen, ja.
Okay. Genau, das ist ja auch vielleicht einer der Hauptgründe, also nicht nur, weil wir natürlich gerne sympathische Leute hier sitzen haben, sondern warum ich dich eingeladen habe, weil wenn wir an KI denken, glaube ich, geht es uns allen so, wir haben da sehr ambivalente Gefühle. Auf der einen Seite ist man eben total begeistert von den Möglichkeiten. Ja, also auch bei uns privat ist das immer mehr, dass man sagt, wir fragen mal eben ChatGPT, wenn wir eine ganz einfache Frage haben. Auf der anderen Seite läuft es einem immer kalt den Rücken runter, dass man denkt, boah, was kann die alles, nicht? Und was passiert, wenn das in ganz falsche Hände gerät? Und vermutlich ist es ja schon in falschen Händen an der einen oder anderen Stelle. Du bist aber jemand, der sagt so, wir Literaten, wir Schreibenden, wir sollen mir jetzt mal nicht den Schwanz einziehen, sondern wir können KI auch gut nutzen. Wie, du hast ein positives Verhältnis dazu entwickelt. Was sind deine Hauptthesen, warum du sagst, liebe Freunde, die ihr schreibt, nun hat man nicht so viel Angst?
Also erstmal bin ich sehr neugierig. Ich bin sehr neugierig, was die Maschine kann. Mhm. Und es gibt immer diesen Vergleich, schreibt die Maschine nun besser als der Mensch? Und das finde ich eine überflüssige Frage. So, weil es geht gar nicht darum, ob das eine besser ist als das andere. Also in meiner ersten KI-Veranstaltung in Osnabrück, die Dame, die das geleitet hat, eingeleitet, fass mir mal den Erlkönig von Goethe in 5 Versen zusammen. Und das Ergebnis hat sie vorgestellt und gesagt, ja, das ist ja Käse. So, und da habe ich gedacht, boah, so muss man einsteigen. Völlig falsch. Wenn man keinen Bock auf KI hat, dann macht man das so. Denn ja. Es gibt ja auch keinen Menschen, der das in 5 Versen zusammenfassen kann. Genau. Und das klingt noch einigermaßen. Ja. So, und ich bin einfach sehr neugierig, eben auch, weil ich das beruflich nutze natürlich. Und ich habe geguckt, kann die was schreiben, was ich nicht schreiben kann? Also ich sehe es auch eher als Ergänzung. Ich schreibe zum Beispiel total ungerne Landschaftsbeschreibungen.
Ja.
So, ne? Also so Karl-May-Sachen. Und das kann die KI ganz gut.
Ja.
Und man muss es ihr nur beibringen und sagen, was sie schreiben soll.
Ja. Da gibt es ja, es gab diese lustige Anekdote, Herbert Grönemeyer, den wir hier sehr verehren, meine Frau und ich. Als sie die letzte Platte rausgebracht hat, hat die Süddeutsche Zeitung, es war ein Freitag, als die Platte rauskam, und sie hatten im Vorfeld sich mit ihm hingesetzt und haben versucht, Liedtexte mit ChatGPT zu schreiben. Und das, was ich davon im Interview behalten habe, war, es gibt einen Text auf der Platte, der jongliert mit dem Begriff herzhaft. Und zwar sagt Herbert Grönemeyer, nimm mich in herzhaft. Also ein schönes Wortspiel, wo wir als kleine Hobbyliberaten sagen, ja. Geil gelungen, coole Idee, wieso hatte ich die nicht?
Genau. Ne?
Ja. Damit konnte ChatGPT natürlich gar nichts anfangen, sondern hat tatsächlich dann die Assoziation zum Essen und zum Geschmack und so gezogen. Das klang völlig schräg und schief. Also du hast natürlich recht. Man kann natürlich die KI jetzt so einsetzen und sagen, ja, guck mal hier, die kann doch nicht mal den Erlkönig zusammenfassen. Aber das ist natürlich auch doof. Kommen wir mal zum Positiven. Du hast gerade schon eine Anwendung angedeutet. Also man kann sich da mal einen Tipp holen. Ich muss mal so eine Beschreibung von, was weiß ich, dem Weg von Oldenburg nach Emden haben. Wie sieht es denn da aus? Mach mal. Und dann habe ich da was, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, man kann sich eigentlich Vorschläge von der KI machen lassen, so würde ich das sehen. Also man kann eine Ideensammlung machen. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel, weiß nicht, was ich schreiben soll, und dann mach mir mal 10 Vorschläge für einen Krimi zu einem Thema, das gerade aktuell ist. Dann kriege ich 10 Vorschläge, das kann ich auch im Brainstorming alleine machen oder mit Kollegen, mit Schreibkollegen machen. So, und dann gucke ich, ob ich da was von gebrauchen kann. Dann nehme ich, sage ich, gib mir mal zu Nummer 5 mehr Details, und dann kommt das so. Ja. Ne? Ich nutze das sehr stark zum Brainstormen, zum Beispiel auch für Buchtitel und so. Das ist
Klappentexte, auch übrigens total geil.
Klappentexte, wunderbar. Wer schreibt gerne Klappentexte? Antwort: niemand.
Genau.
Und Klappentexte sind ja auch keine literarischen Veranstaltungen, sondern es sind Werbetexte.
Genau.
Ne? Gerade die Dinger bei Amazon zum Beispiel. Da müssen in den ersten 3-4 Zeilen müssen SEO-Worte rein oder Keywords rein. Und wenn du der KI sagst, schreib mir da mal die passenden Keywords rein, dann bist du heilfroh, dass du das nicht selber machen musst. Nach 5 Minuten ist das Ding durch und du kannst dich dann mit wichtigeren Sachen beschäftigen.
Und ich glaube, da sind wir schon an einer wichtigen Anwendung. Eine Kollegin von mir sagt immer, die ChatGPT sorgt dafür, es hat kein Mensch mehr Angst vor dem leeren Blatt Papier. Weil ich kann eben immer, ich habe immer einen Sparringspartner, dem ich eben sagen kann, ja, ich muss jetzt, also auch beruflich, ich muss jetzt einen Artikel über, was weiß ich, Einzelhandelskonzepte schreiben, aber leider gar keine Ahnung davon. Dann kann ich wenigstens mal sagen, mach mir doch mal 3 Vorschläge.
Ja.
Und dann habe ich zumindest mal einen Ansatzpunkt, mit etwas Glück finde ich ja was, wo ich dann, mit dem ich was anfangen kann.
Das sind zwei Aspekte, also eigentlich sind es zwei Aspekte. Das eine ist die Angst vor dem leeren Blatt, Horror Vacui, da ist eben nichts. Da kannst du dir von der KI was zaubern lassen. Und selbst wenn das Mist ist, du siehst was und sagst, nee, so geht nicht, und dann fängst du schon an. Also du überwindest diese Angst, die irrational ja ist. Mhm. Und es gibt auch ganz weniger Schreibblockaden. Also der Writehouse-Block ist eigentlich mit KI richtig eingesetzt vorbei. Das ist auch fantastisch.
Okay. Trotz allem stellt sich natürlich die Frage, wir haben ja eben schon gesagt, vor 2 Jahren ungefähr warst du bei uns und hast den Vortrag gehalten. 2 Jahre sind in der EDV, in der Digitalisierung und erst recht in KI eine unfassbar lange Zeit. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Wir erinnern uns, damals gab es noch dieses Video, wo die Hand irgendwie 6 Finger hatte oder so.
Ja.
Das ist alles längst überholt.
Genau.
Heute kann man eben auch Bilder oder sogar kleine Filme schon erstellen, komplett mit KI. Was meinst du, wenn wir bisher können wir uns immer noch damit trösten, zu sagen, naja, die KI kann ja nur reproduzieren. Die kann ja immer nur das, was sie gelernt hat, irgendwie nochmal neu zusammensetzen oder so. Wird sie in baldigster Bälde auch soweit sein, selber kreativ zu formulieren und eigene Ideen zu entwickeln? Was glaubst du?
Die Grundidee ist ja, dass die KI nach Wahrscheinlichkeiten Sätze und Wörter zusammensetzt. Mhm. Deswegen gab es ja diesen Begriff des plappernden Papageis, so des stochastischen Papageis. Ich persönlich glaube, dass das gar nicht stimmt.
Elena Büchs hat das zum Beispiel gesagt, die ehemalige Chefin vom Ethikrat.
Die hat genau die hat das gesagt. Die saß auch mit Sascha Lobo in einer Runde bei Lanz.
Genau.
Sascha Lobo ist ja der Meinung, KI ist so wichtig wie, also so epochal wie die Erfindung der Elektrizität. Die Auffassung teile ich. Und ich teile Sascha Lobos Meinung, dass es mehr ist als Stochastik und Wahrscheinlichkeit. Hm. Weil ich glaube, es treten so Sprünge ein. Also das merke ich beim Schreiben. Da denke ich, das ist jetzt nicht mehr Wahrscheinlichkeit. Wir sind in einem kreativen Prozess, wo die KI mehr macht als Wahrscheinlichkeit. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht möglich, aber ich glaube, es passiert. Ja. Also hast das Beispiel herzhaft gebracht oder man könnte auch den eingefleischten Vegetarier nehmen oder so.
Genau. Ja. Eine Holzeisenbahn.
Ja, aber es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo ChatGPT inzwischen in der Lage ist, solche Dinge nicht nur zu erkennen, sondern selber zu produzieren. Mhm. Also ich erstelle ja nebenbei, ohne dass ich es veröffentliche, immer wieder Pseudobücher. So, ne? Zum Beispiel das Geheimnis des Nichts. Eine Philosophie des Nihilismus. So, und dann lasse ich ChatGPT...
Haben wir noch im Schrank übrigens nichts, eine Flasche, falls du gleich einen möchtest.
Ja.
So. Vielleicht kannst du einen kleinen Nichts kriegen.
Ich trinke eigentlich nichts. Und, aber da hat ChatGPT wirklich Sachen, wo ich zwischendurch echt lachen muss. Also das ist jetzt nicht, erzähl mal einen Witz, Siri, das funktioniert ja nicht. Nee. Aber ChatGPT denkt wahnsinnig gut mit. Und zwar ist das, mit jeder Version wird das besser. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Geschichte mit dem Kaktus. Ich gebe als Prompt, also als Befehl an die KI, schreib mir eine Geschichte über einen Kaktus, der auf einem Fensterbrett steht und sich sagt, och, ich will mal in die weite Welt hinaus. So, mach mal. Und dann hat er am Anfang einen Text geschrieben, der war ungefähr eine halbe DIN A4-Seite mit einer sehr komischen Moral nach dem Motto, ja, zu Hause ist am schönsten und so. Ne? So, war so ein bisschen Hänschen, klein Gingerlein. So, ja. Das kannte er. Und dann kam von 3.5-Version auf 4 und dann habe ich die gleiche Frage nochmal gestellt, wortwörtlich. Und dann kam eine längere Geschichte und der Kaktus hatte einen Namen schon. Also es wurde sehr viel menschlicher und so weiter. Und jetzt, vor 2 Wochen, habe ich die neueste Version von ChatGPT nochmal gebeten, eine Geschichte zu schreiben. Und die war, ich glaube, 1,5 DIN A4-Seiten. Und da würde ich sagen, das ist gehobenes Niveau. Das würde ich als Kinderbuch sofort rausbringen. Mhm. Also die ersten, die dran glauben, in Anführungsstrichen, sind die Kinderbuchautoren, weil inzwischen kriegst du sehr gut auf deine Kinder zugeschnittene Kindergeschichten hin. Ja. Und das ist schon ziemlich beängstigend und erstaunlich zugleich. Also ich vergleiche sehr gut die Qualitäten, die da entstehen, und das hat zugenommen.
Ich habe heute Morgen nochmal ChatGPT gefragt, ob die künstliche Intelligenz Literatur gefährdet. Und es gab spannende Antworten.
Ja.
Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, das Fazit nehme ich mal vorweg, weil im Fazit sagt ChatGPT, also KI gefährdet die Literatur nicht zwangsläufig, aber sie verändert sie. Und jetzt kommt's: Es hängt stark davon ab, wie wir als Gesellschaft mit der Technologie umgehen. Ich fand es total super, dass ChatGPT sich schon als Teil der Gesellschaft begreift und das auch sagt. Aber kommen wir mal dazu. Also, künstlerische Perspektive. Gefahr ist Verflachung des Stils und Überproduktion. Weil jetzt kann im Grunde jeder Horst, jeder Depp kann also ein Buch rausbringen, egal welcher Qualität. Und bei Amazon fragt ja auch keiner nach, ob das in Qualität ist, wird einfach hochgeladen und fertig. So, ist das, siehst du das auch?
Das
so,
stimmt, dass jetzt, bei Sachbüchern beobachte ich das.
Dass es jetzt sehr, sehr Spam-Gefahr gibt noch.
Ja, nicht. Aber es hat es vorher schon gegeben, sage ich mal so, weil auf Amazon gingen Leute rum und sagen, du musst ein Amazon-Business aufbauen und das heißt, du hast keine Ahnung vom Schreiben. Wir besorgen dir einen Ghostwriter und wir besorgen dir Programme, mit denen du das alles eintüten kannst. Wir haben einen Designer fürs Cover dabei, zahlst 3.000 Euro und dann lädst du so Bücher hoch. Mhm. Jetzt spart man sich den Ghostwriter. Also diese Überflutung von Büchern auf Amazon mit Schrott, das hat schon vorher gegeben.
Okay.
Und das nimmt jetzt ein bisschen mehr zu, stimmt. Und es gibt aber natürlich auch Programme, die versuchen rauszufinden, ob es mit KI geschrieben ist oder nicht. Und das ist immer so wie beim Hase und der Igel. so, ob man das dann packt.
Wird es irgendwann ein Gütesiegel geben, das vorne drauf steht, wie bei einer Doktorarbeit, muss ich auch unterschreiben. Ich habe das hier alleine ohne Hilfe gemacht.
Ich vermute, dass es Autoren gibt, die sich der KI gar nicht bedienen und die schreiben Handmade drauf. Das wird also so eine hier muss echt sein. Das wird's also stark geben. Dann wird es Leute geben, die das benutzen, um sich zum Beispiel einen Plot schreiben zu lassen, um das rein zu strukturieren. Dann wird es Leute geben, die stattdessen schreiben.
Genau, also das schreibt ChatGPT auch übrigens. Die Chance ist nämlich Inspiration, Zusammenarbeit. Autorinnen nutzen KI als kreativen Partner und Demokratisierung, dass eben auch Menschen ohne klassische Ausbildung und Schreibpraxis etwas kreativ, die haben vielleicht eine Idee, hatten bisher aber das Werkzeug nicht. Ja, und jetzt können sie plötzlich doch etwas schaffen, weil die Idee ist ja vielleicht ganz gut, kann ja sein. Ne?
Und vielleicht kommen die sogar zum Schreiben und dann auch zum Lesen. Weil ich glaube, man darf eben, muss aufpassen, dass weiter geschrieben und gelesen wird. Und das ist ein Kulturgut, das darf einfach nicht untergehen, auch nicht bei KI.
Dafür sorgen wir hier beim Leseforum Oldenburg Tag und Nacht, damit genau das nicht passiert.
Sehr gut.
Eine Gefahr würde ich gerne noch mit dir diskutieren kurz. Ja. Das ist nämlich der Vertrauensverlust. Wenn nicht mehr klar ist, schreibt ChatGPT, was echt ist, also von Menschen geschrieben, durchlebte Literatur, leidet das Vertrauen in Texte als Ausdruck menschlicher Erfahrung. Und die KI ist eben datengeschützt. Sie neigt zur Reproduktion bereits bestehender Muster und Stile, was zu einem literarischen Einheitsbrei führen kann.
Das hat zwei Aspekte. Erstens, den Einheitsbrei gibt es jetzt schon, auch ohne KI. Also es gibt eine Flut, seit es Self-Publishing gibt, gibt es eine Flut in drei Genren, im Krimi, in Romance und in Fantasy. Die sind häufig alle gleich. Also ich habe einen Podcast für Krimis und bin echt am Verzweifeln, einen guten Krimi zu finden.
Das war wirklich sehr. Stell gleich einen vor.
Ja, ich muss die auch selber schreiben, da hilft ja nichts. So, das ist das eine. Und den anderen Aspekt habe ich jetzt vergessen. Das war nochmal mit...
Da waren wir zur Reproduktion bereits bestehender Muster und Stile und literarischen Einheitsbrei. Ja. Und der Vertrauensverlust, dass man eben... Ich weiß, was echt ist.
Genau. Ich denke, dass sich die Rolle des Autors verändert. Das ist eine meiner Lieblingsthesen. Die Rolle des Autors verändert sich von du schreibst ganz alleine, du schreibst mit der KI zusammen, du wirst zum Co-Autor und du lässt dir von der KI Texte geben und kuratierst die. So wie du Bilder kuratierst, kuratierst du Texte, legst sie aneinander und wirst so eine andere Art von Textmanager.
Okay.
Das wird zunehmend sein und das wird, Und die Frage ist immer, das ist eine Frage, gibt man ein Siegel, schreibt man rein? Bin sehr dafür, dass man vorne reinschreibt, dieses Buch ist mit KI entstanden und zwar sowohl mit welchen Programmen auch, als auch an welchen Stellen. Dann könnte man auch wissen, ist es ein Literat nach dem Motto, der jetzt auch mal eine Beschreibung einer Landschaft machen kann oder nicht. Aber andererseits, es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man Landschaften nicht schreiben kann. Warum? Das kennt man von Comics oder von der Malerei. Ne? Wenn man keinen Bock hat auf Hintergrundbilder, dann gibt man sein Bild ab, dann kommt eine ganze Truppe und malt dann so Häuser hin und dann machst du wieder vorne schön. Also so, warum muss das alles immer... Ich finde, der Genie-Gedanke des Autors, da setzt sich einer hin und das ist ein Genie und da müssen wir jetzt 7 Jahre warten, bis der Roman fertig ist. Diese Vorstellung ist komplett antiquiert, veraltet und gehört auch abgeschossen. So, Schreiben ist ein ganz normaler Vorgang. Es ist größtenteils auch Handwerk. Es gibt einige, die sind besonders gut, besonders begabt und talentiert. Mhm. Das kann man auch sehen. Und mit KI natürlich kriegen wir eine Demokratisierung. Und ich habe bei der Beschäftigung mit der KI so viel über Literatur gelernt, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht gelernt habe. Ganz steile Lernkurve bei mir. Wie funktioniert Literatur?
Okay. Also, wir kommen ja schon ein ganz bisschen zum Ende dieses Gesprächs. Ich glaube auch, dass es Sinn macht, wenn man schreibt, egal ob das beruflich ist oder privat, sich der KI nicht zu verschließen. Und wir haben ja bei uns im Verein auch eine nette kleine Gruppe von Ü80-Mitgliedern, die sich auch einen Spaß daraus machen, das eine oder andere auszuprobieren. Und wenn sie irgendwas geschafft haben, dann posten die das manchmal auch. Ja. Das finde ich total
sehr
super,
dass sie
eben sagen, hier bloß nicht stehen bleiben, sondern immer sich auch diesen neuen Entwicklungen stellen und gucken, dass man da mit der Zeit geht und Ja, gleichwohl haben wir sicherlich auch ein politisches, gesellschaftliches Interesse. Das muss auf einer anderen Ebene entschieden werden. Also, dass wir natürlich auch die Gefahren sehen. Also, wir haben ja, der allererste Gast hier bei mir war ja Bakawitz. Martin Bakawitz, der jeden Monat einen Roman schreibt und der ja fuchsteufelswild ist, dass irgendeine KI seine Romane liest und sich daran eben damit lernt, ohne ihn zu fragen und natürlich erst recht nicht zu bezahlen. Also ja. Urheberrecht, das ist natürlich noch was auf einer politischen Ebene, was wir schaffen müssen. Ne?
Genau, es gibt natürlich Schwierigkeiten mit den Amis, weil die das anders sehen und der Chinese auch. Ich sag's mal so ein bisschen plakativ jetzt hier. Und die Europäer sind die Einzigen, die an Regulierung interessiert sind. Das muss passieren. Und da kann man nur hoffen, dass es auch passiert. Vielleicht ist der Zug auch schon abgefahren. Ich bin da...
Wer weiß, wir werden sehen.
Positiv pessimistisch, ja.
Genau, das ist sehr schön. Wir bleiben jetzt erstmal positiv pessimistisch. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Stefan. Und ja, wir haben ja in Little Schnack zweite Staffel zwei neue Rubriken eingeführt. Die erste ist, dass wir uns jetzt gegenseitig noch ein literarisches Werk vorstellen und damit natürlich auch euch, damit ihr nicht nur dieses schöne Gespräch mitnehmt, sondern auch noch einen kleinen Tipp für die nächsten Stunden, wo ihr vielleicht nochmal etwas Neues lesen wollt. Und dann gibt es die zweite Zugabe, denn auch Stefan hat natürlich etwas aus seiner eigenen Feder, das muss er uns dann gleich verraten, wie viel KI da drin ist, mitgebracht. Und es gibt im Anschluss daran natürlich noch eine Kurzlesung hier mit Stefan Wellmann und seinem selbstgeschriebenen Zeugs. Und genau, also jetzt fange ich mal an mit meinem Buchvorschlag, denn wo wir heute über KI geredet haben, habe ich mir natürlich Marc-Uwe Kling ausgesucht, Views. Und wenn man Marc-Uwe Kling hört, dann denkt man vermutlich überwiegend an das hier, die Känguru-Chroniken. Damit ist er bekannt geworden und ja, berühmt und auch sehr wohlhabend im Übrigen, weil er nämlich auch in der schönen Situation ist zu sagen, ich mache nur das, was mir Spaß macht und alles andere mache ich nicht mehr. Umso überraschender ist dieses Buch, das im Sommer letzten Jahres erschienen ist. Und wenn man Marc-Uwe Kling von den Känguru-Chroniken kennt, dann ist man erstmal bass erstaunt, was hier passiert. Denn das ist alles andere als lustig, sondern es geht hier um eine, das ist ein Krimi, kann man glaube ich sagen.
Nicht? Ein Thriller steht da drauf.
Thriller, genau, ja. Steht da drauf. Und genau. Es ist, dieses Buch enthält Inhalte, die manche Personen als verstörend empfinden können. Was passiert hier drin? Der Plot geht in etwa so. Eine 16-Jährige namens Lena verschwindet spurlos und drei Tage später erscheint im Internet ein Video, ein Gewaltvideo, in dem sie das Opfer ist und vergewaltigt wird. Und man ahnt, dass die Täter Migrationshintergrund haben. Und damit tritt eine Dynamik ein, die unfassbar ist. Denn zum einen geht dieses Video viral. Zum anderen gibt es rechtsextreme Gruppen, die einen Heimatschutz bilden und die eben Selbstschutz und Selbstjustiz üben wollen. Und das BKA muss ganz schnell reagieren und setzt natürlich eine Sonderkommission ein. Und die wird völlig mit voller Absicht auch von einer Kommissarin geleitet, die selber einen Migrationshintergrund hat, nämlich Yasira Saad. Die soll das dann lösen. Und was hier dann passiert und welche Dynamik hier auftaucht, das will ich jetzt nicht spoilern. Es hat viel mit der Digitalisierung, mit der KI zu tun. So viel sei vorweggenommen. Und ich schwöre euch allen, wenn ihr dieses Buch in die Hand nehmt, legt ihr es erst aus der Hand, wenn ihr bei Seite 269 der letzten Seite angekommen seid. Es fesselt unfassbar und ich kann das wirklich schwer empfehlen. Marc-Uwe Kling, Views heißt das Buch, erschien letzten Sommer. Du hast es auch gelesen, ne?
Ein gutes Buch, ja. Wir besprechen es auch im Podcast.
Genau, das muss man auch sagen. Du bist ja auch Podcast-Kollege des Krimi-Quartett, ne?
Genau, wir haben einen Podcast mit einer Kollegin zusammen. Wir waren mal zu dritt, jetzt sind wir zu zweit. Und das heißt, das Krimi-Quartett, überall da, wo es Podcasts gibt natürlich. Genau. Und wir besprechen in der Juni-Ausgabe Views von Marc-Uwe Kling. Und ich pflichte dir bei, ein sehr gutes, ein sehr interessantes Buch und ein auch sehr erstaunliches Buch.
Jetzt habe ich dich ja im Vorfeld auch gefragt, ob du uns was Schönes mitbringen kannst. Und du hast aber gesagt, nee, ein Buch bringe ich nicht mit. Ich habe eine ganz andere Idee. Dann lass mal hören. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich beug mich mal gerade vor, für alle, die das nicht sehen können.
Eine Audiodeskription nennt man das.
Genau, ja. Es gibt seit einiger Zeit ein Berliner Projekt, das nennt sich Das Gramm. Mhm. Und im Internet ist das deswegen auch unter dasgramm.de. Und das enthält kleine Hefte, Oktavheft groß, würde ich sagen.
Genau. Mit einmal da reinhalten oder da, eins von beiden. Genau.
Hier, ich habe das. Das gibt es im Abo. und inzwischen auch in Einzelheften kaufbar, aber im Abo.
Und gar nicht so teuer, ich glaube 25, 26 Euro im Jahr, ne?
Ja, also das ist
sehr überschaubar.
Ne, das Heft kostet so 5 Euro und erscheint alle 2 Monate. Und das sind Kurzgeschichten natürlich. Mhm. So. Und das sind mehr oder weniger bekannte Autoren. Es gibt auch bekanntere Autoren. Einige kenne ich gar nicht. Also hier Judith Herrmann zum Beispiel ist bekannter. Andere kenne ich nicht. Die haben aber schon 1, 2 Romane veröffentlicht. Und das ist sogenannte gute Literatur. Also keine Genre-Literatur und keine Schema-Literatur, wie das manchmal etwas despektierlich genannt wird. Und das begeistert mich deshalb, weil die Kurzgeschichte in Deutschland hat es ein bisschen schwer, anders als im angloamerikanischen Raum, wo gute Autoren wirklich viel Kurzgeschichten schreiben und reüssieren, wie wir so schön sagen. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für Deutschland, weil es ist auch gerade für Menschen, die anfangen zu schreiben, ja häufig leichter, eine kurze Geschichte zu schreiben mit einem überschaubaren Plot. Man geht rein, passiert was, geht wieder raus. So, das ist sehr schön. Und ja, und das erste, was ich geschrieben habe, war auch eine Kurzgeschichte, ist hier in der Oldenburger Anthologie 1980 ungefähr erschienen. Das hieß Das Ei und es ging um eckige Eier, ganz nebenbei. Und auf Gabriele 2000 geschrieben, ja. Genau. Und ja, das kann ich nur empfehlen. Das Gramm, schaut da mal rein gerne. Es sind sehr unterschiedliche Sachen, deswegen hat es keinen Sinn jetzt hier. An eine Geschichte kann ich mich noch erinnern. Da hat jemand ein Handy mit einem SMS-Paket gebucht oder hat es geschenkt gekriegt, 100 SMS, klingt ein bisschen antiquiert, und der ist irgendwo in einem verschneiten Gebiet und sendet immer SMS ab. Also er kann da wohl noch überleben, in dem Haus ist noch genug zu essen und zu trinken da, und er schickt SMS, und tatsächlich ist jede SMS im Prinzip Teil einer sich aufbauenden Geschichte. Ach. Der hat also tatsächlich 100 SMS, auch mit den 160 Zeichen, die es damals hatte, hat er eine ganze Geschichte gemacht. Und das ist krass, weil du hast permanente Perspektivwechsel und denkst, ach, so ist das gewesen. Ach, guck mal, ganz hammergut gemacht. Also alles handmade, keine KI, kann man gut lesen. Und jede Geschichte ist sehr, sehr anders, sehr, sehr verschieden auch. Und ich finde das sehr bereichernd, alle 2 Monate so etwas im Briefkasten zu haben.
Ja.
Deswegen wollte ich es mal empfehlen, dasgramm.de.
Wunderbar. Also, das ist ganz sicher angekommen. Und ja, lieber Stefan, ich bedanke mich bis hierhin für dein Kommen und das nette Gespräch. Schön, dass du da warst.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Und bevor wir zur Zugabe kommen, nämlich der Lesung, bedanke ich mich natürlich auch bei euch. Schön, dass ihr dabei wart und zugeschaut oder zugehört habt. Die nächste Folge gibt es am 1. Juli. Dann ist der Kollege Bieling hier vom Syndikat. Wir werden uns da auch ein bisschen hier anschließen. Wir wollen über Quantencomputer reden und natürlich ganz viel über Krimis und dergleichen mehr. Also auch da wird es wieder spannend. Könnt euch schon darauf freuen. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen und alles Gute, sagt euer Olli. So, und jetzt können wir noch eine kleine Lesung von dir hören.
Ne? Ja.
Jetzt kommt die Zugabe.
Ja.
Du hast was mitgebracht, und zwar aus einem Werk, das noch gar nicht erschienen ist.
Genau.
Ja, sowas haben wir hier besonders gerne. Kannst du einen Schluck trinken hier zwischendurch?
Ja, sehr schön.
Ja, Glas ist schon voll.
Ja.
Ja, ich bin schon.
Na. Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich was aus meinen Flausen vorlese, aber dann hatte ich das hier fertig.
Ja.
Ich könnte auch duschen von Murakami, aber war KI geschrieben, ne?
Ja. Na gut, dann
wäre vielleicht auch ein Gag. Nee, komm, wir machen das hier.
Guck mal, wie viele Seiten hast du da?
1, 2, 3. Es sind 5, aber
ja,
so groß.
Groß. Ja, dann machen wir das auch genau richtig. Alles klar.
Okay,
so, was hören wir denn?
Wir hören aus dem immer noch im werten befindlichen Zustand den zweiten Krimi von mir, Andreas Kreuz. Mhm. Und in Andreas Kreuz geht es um das Oberthema Stalking. Und zwar werden einzelne Mitarbeiter einer Polizeieinheit gestalkt. Und das in einer Art und Weise, die Aufsehen erregt. Es geht auch um Internet und um Cyberkriminalität und. Und es geht natürlich auch um eine ganz alte Geschichte aus der Frühzeit des Kommissars, der hier aber gar nicht auftaucht, weil in dem ersten Kapitel, das ich jetzt vorlese, tauchen keine Namen auf.
Okay, na, dann wir sind gespannt.
Das Kapitel heißt Vorbereitung. Sie stand im Türrahmen des Wohnzimmers und pfiff leise ein wohlbekanntes Lied aus Kindertagen. Ihr Blick schweifte durch den Raum. So lebt er also, dachte sie. Fast kam ein wenig Enttäuschung in ihr auf. So lange hatte sie diesen Moment geplant und sich in ihren Gedanken ausgemalt. Und jetzt, wo es beginnen sollte, da fühlte es sich für sie beinahe normal an. Ja, tatsächlich, normal. Das war das richtige Wort. Sie atmete tief ein, so wie man es tut, wenn man loslegen will, endlich loslegen will. Langsam schritt sie den Raum ab und betrachtete alles ganz genau. Eine Schallplattensammlung. Ungefähr 500 Scheiben, ordentlich in rauchfarbenen, durchsichtigen Kästen einsortiert und gestapelt. Darauf ein Schallplattenspieler, daneben ein silberner, hoher Verstärker. Fast wäre sie versucht, eine Platte herauszunehmen und aufzulegen, doch rechtzeitig sagte etwas in ihr, Stopp, jetzt nicht. Und das war gut so. Jetzt war die Zeit der raschen Vorbereitung gekommen, nicht des Schwelgens in Erinnerungen. Jetzt galt es, die Voraussetzungen zu schaffen für etwas weitaus Größeres und Mächtigeres als den schnellen Genuss. Jetzt ging es nur noch um das eine, Rache. Also holte sie ihre kleine schwarze Ledertasche hervor, öffnete den Reißverschluss auf eine Art und Weise, dass ein neutraler Beobachter unwillkürlich an eine Art Ritual denken musste und entnahm mehrere unscheinbare technische Geräte. Alle nicht größer als ein Schlüsselring am Hosenbund, die meisten sogar noch kleiner. Fasziniert hielt sie eines davon zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete es im Licht des Fensters. Dann ließ sie es auf der Kuppe des Fingers liegen und brachte es auf der Unterseite des Stereoverstärkers an. Ein Klicken ertönte, kaum zu hören, Nummer 1. Daneben standen zwei hohe Regale eines schwedischen Herstellers, die auch ein früherer Bundeskanzler so sehr liebte. Voll mit Büchern, überwiegend Krimis. Sie hob die Augenbraue und dachte, seltsam. Die meisten Beamten, die so einen Beruf ausüben, lasen alles Mögliche. Aber Krimis, das war ihr bei dieser Personengruppe noch nicht untergekommen. Sie nahm eine klitzekleine Kamera, das allerneueste Modell, und brachte es am Regal an. Dann trat sie zurück und betrachtete ihr Werk. Nichts zu sehen. Prima. Nummer 2. Neben dem braunen Lebersofa auf einem Ständer fiel ihr Blick auf ein blank poliertes Saxophon. Fast hätte sie ihren Impuls nachgegeben und auch dort einen dieser kleinen Lauscher platziert, aber das war ja nicht sinnvoll. Sollte er tatsächlich darauf spielen, würde sie es über die anderen Mikrofone ohnehin mitbekommen und keinen Ton verpassen. An den Wänden Bilder eines Fotografen von Australien in Schwarz-Weiß, solche, die in den 80ern modern waren, mit Alurahmen. Nummer 3. Im Bad befestigte sie in der Duschkabine eine weitere Kamera. Männer beim Duschen. Warum nicht? Nummer 4. Das Schlafzimmer war groß. Ein breites französisches Bett. Ein ebenfalls breiter Kleiderschrank mit Spiegeltüren. Alles sehr aufgeräumt. Erstaunlich für einen Junggesellen, dachte sie und erinnerte sich an ihre letzte Liebschaft. Ein One-Night-Stand aus dem Bankenbereich, der so unerwartet unordentlich war. Wie hieß er noch? Vergessen. Wie alles andere zuvor. Sie beugte sich über das Kopfkissen und roch dran. Eindeutig sein Geruch, der ihr in die Nase zog und den sie fast inhalierte. Sie strich mit der rechten Hand über das Kissen. Biberbettwäsche. Naja. Sie befestigte die Kamera am Fensterbrett so, dass sie einen guten Blick auf das Geschehen dort haben würde. Wer immer sich hier niederließ und wer weiß, was machen würde, ihrem Blick nicht entkommen können. Gut so. Nummer 5. In der Küche nahm sie ein Glas aus dem Hängeschrank und goss sich aus dem Wasserhahn etwas Wasser ein. Sie nahm am hellen Holzküchentisch Platz und trank langsam. Wieder ließ sie ihren Blick durch den Raum gleiten und versuchte, ein Gespür dafür zu bekommen. Hier aß er also und trank seinen Tee. Ein Teegeschirr stand auf dem Highboard neben dem Kühlschrank. Ausgestellt. Ja, es wirkte wie ausgestellt. Wahrscheinlich war es ihm wichtig, dachte sie. Darüber hing ein Bild mit viel grünem Rasen im Vordergrund, im Hintergrund Silhouetten einer Stadt. norddeutsche Landschaft las sie. Viele Wolken über der Weite Cumulus Stratus. Sie wusch das Wasserglas ab, trocknete es mit einem mitgebrachten Küchentuch ab, steckte das Küchentuch wieder ein und stellte das Glas zurück in den Schrank. So kam es ihr vor, als habe sie mit ihm am Tisch gesessen und gemeinsam getrunken. Doch jetzt war alles wieder wie vorher. Perfekt. Sie befestigte eine Kamera im Türbereich mit Blick auf den Tisch und eine seitlich am Wandschrank. Ein kurzer, prüfender Blick. Sie nickte. Nummer 6 und 7. Auch das Gästezimmer stattete sie technisch neu aus. Nummer 8. Der Flur Nummer 9. Sie lauschte. Das Ticken der Küchenuhr. Gleichmäßig und beruhigend. Irgendwo im Haus schlug jemand eine Tür sehr laut zu. Wahrscheinlich ein Einzelkind, dachte sie. Einzelkinder schlagen immer mit den Türen. Sie schüttelte den Kopf. Draußen hielt ein Auto. Sie schaute vorsichtig aus dem Küchenfenster und sah seinen Wagen. Er stieg aus. Sie atmete tief ein und nickte erneut. Perfektes Timing. Die Frau schloss den Reißverschluss ihrer Tasche und verließ die Wohnung so leise und unbemerkt, wie sie gekommen war. Und pfiff leise, ganz leise, dieses wohlbekannte Lied aus Kindertagen. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine Kleine.
Jo, da können wir uns schon drauf freuen, aufs Andreas Kreuz. Vielen Dank.
Bitte.